meine Herren, weiter vorstellen muss ich euch meines Wissens nicht. Im Sinne von, wer euch nicht kennt, der wäre jetzt nicht hier. Also, habt Spaß, habt Freude, gutes Gelingen. Willkommen.
Jetzt, ja, herzlich willkommen, ich bin der Lehrer. Wir begrüßen Fragen zwischendurch, wenn ihr Fragen stellt, auf Sie höre ich nicht. Ja? Du, Lehrer, funktioniert. Es ist auch okay. Ich mache seit 40 Jahren was mit Computern, ich verdiene seit 30 Jahren Geld damit. Ich habe schon viel zu viel gesehen, gerade im Enterprise-Umfeld. Ich habe viel mit großen Kunden, großen Unternehmen, großen IT-Konzernen zu tun. Die Schmerzen, über die Schmerzen reden wir jetzt dann gleich ein bisschen. Ja. Und falls jemand von euch noch eine Nextcube irgendwo im Keller stehen habt, kommt nachher zu mir, wir müssen reden.
Das heißt, du baust immer noch ein Museum im Keller, oder wie?
Ich beschränke das nicht auf den Keller.
Deswegen hast du also Freunde mit eigener Wohnung, dass ihr zwei Museen habt? Alles klar. Gut. Ich höre mich irgendwie doppelt. Aber okay.
Nein, das sind nur die Stimmen im Kopf.
Nur die Stimmen im Kopf? Ja, da bin ich nie allein. Also ich bin der Stöps. Ich mache fast genauso lange IT, seit 30 Jahren jetzt. Ich glaube, das erste Linux habe ich installiert 93 oder 94, so aus dem DOS-Magazin. Da gab es noch CDs. Kernel kompilieren dauerte mehrere Stunden, war genau richtig, um ins Pub zu fahren, zwei Bier zu trinken oder daheim zu kommen. Ich mag VI, ich glaube du auch. Und du willst kein Betriebssystem, ich bin aber zu doof für Emacs. Also ich kapiere es einfach nicht. Jo, jeder ist agil, glaube ich.
Jo.
Also wir nicht, wir tanzen auch nicht. Gell?
Ja.
Also.
Wir singen nicht, wir tanzen nicht.
Mhm. Oh, soll man da Dank sagen? Also danke nochmal an die Organisation, mir gefällt es ja immer sehr gut in St. Augustin, Dank nochmal der Familie, weil die waren sehr geduldig die letzten Tage mit mir. Von daher auch denen nochmal danke. Und jetzt machen wir mal Enterprise IT. Was ist denn Enterprise IT?
Es hat irgendwas mit Raumschiffen zu tun. Enterprise IT, alles was irgendwie größer ist als 1000 Personen.
Okay. Ich habe neulich gelesen, dass die Enterprise ja in, glaube ich, in 80 Jahren startet und wir haben nur das Headset von Uhura bisher erfunden.
Ja, ich warte noch immer auf den Beamer, das wird meine Reisetätigkeiten deutlich vereinfachen. Agil, jeder ist agil. Wir hatten das ja auch schon im Titel, nicht? Ein agiler Realitätsabgleich. Das Beharrungsvermögen von großen Unternehmen, so 1000 aufwärts oder noch größer, 10.000 Leute, ist relativ groß. Wann sind denn diese Unternehmen entstanden? Die sind entstanden in den 70er Jahren. Wir hatten ja damals gar nichts. Ne? Das heißt, da gab es noch das Wasserfallmodell, was eigentlich in der Dokumentation als abschreckendes Beispiel gedacht war, wenn man umgeblättert hätte. Das stand nämlich auf der nächsten Seite des Buches.
Es gibt doch auch
einen. Ja, ich habe ihn gefunden, hier. Und seitdem haben diese Unternehmen ein Beharrungsvermögen, das beeindruckend ist. Also die wehren sich mit Händen, Füßen und Tentakeln gegen jede Veränderung. Du musst vielleicht näher zu mir kommen.
Meinst du? Das nochmal pfeift.
Und da, ja, siehst du, funktioniert viel besser. Ah, okay. Und in diesem Beharren wehren sie sich natürlich auch gegen den neuesten Trend, der jetzt auch nicht mehr so neu ist, dieses ganze Agil, ne?
Ja, aber Sie schreiben ja auf die Fahnen, Sie sind agil.
Also ja, natürlich, weil Sie haben sich alle eine Jira-Lizenz gekauft und damit sind Sie per Definition im Agil. Dann werden noch die Stand-Ups umbenannt die Sure-Fixe zu Stand-Ups umbenannt. Ich habe den einen Typo nicht ausgebessert, sehe ich gerade.
Das macht nichts.
So agil sind wir dann doch nicht.
Ja, das Daily Stand-Up ist aber immer nur im Sitzen, ne?
Ja, natürlich, weil das dauert ja viel zu lang. Die 2 Stunden will ja keiner stehen. Gut. Lacht nicht, das ist Realität.
Wir haben das täglich.
Freut euch, wenn ihr es nicht erlebt, aber es ist Realität.
Okay.
Was heißt denn agil? Agil, also Die Menschen, die sich agil sich ausgedacht haben oder definiert haben, haben eigentlich eine geile Definition gehabt. Das ist nicht mehr als das. Also es gibt dann schon noch mehr, aber im Prinzip ist das ist eigentlich die Core-Aussage. Personen und Interaktionen über Prozesse. Ja? Die Interaktion ist wichtiger als jeder Prozess. Funktionierende Software ist wichtiger als Dokumentation. Ich meine, momentan haben wir die Situation, wir haben weder funktionierende Software noch Dokumentation. Ja, man kann nicht alles haben. Die Contract Negotiation, kommt darauf an, mit welcher Abteilung man spricht. Einkauf, nichts. Veränderungen reagieren ist wichtiger als einem Plan folgen. Also wer das geschrieben hat, hat noch nie in einem Enterprise-Unternehmen gearbeitet.
Doch, ich habe von dem ein Buch gelesen und der, glaube ich, war mit dem FBI am Werkeln. Der hat diese Aktendigitalisierung gemacht.
Jedenfalls, also das war so die Idee und das, ich finde die Idee eigentlich total super. Ne? Also schneller, interaktiver, eigentlich auch unterhaltsamer, lustiger für die Entwicklerinnen und Entwickler ist es netter. Die Kundinnen und Kunden bekommen schneller, bessere Software, eigentlich geil. Ne? Ja, und dann hast du halt so die Beratungsunternehmen, die dann ihre Fälle davon schwimmen sahen. Ja, warte noch eine Sekunde.
Ja, also, Entschuldigung.
Und dann so, ja, aber da können wir ja kein Geld verdienen, weil das sind ja dann kleine Teams, die agil, selbstorganisiert agieren. Wo können wir denn da unser Reibach machen? Und da kam dann natürlich die Idee auf, also agil, ja, das müssen wir irgendwie für uns vereinnahmen. Und das ist aber viel zu einfach, weil das kann doch für ein 10.000-Personen-Unternehmen nicht funktionieren. Es geht nicht.
Ja, doch,
ist ja viel zu einfach.
Mit 7-8 Layer-Managern kannst du
das
schon machen.
Das heißt, wir brauchen Enterprise-Agilität. Und dann, damit entstanden dann so die ersten Enterprise-Agile-Frameworks und für die brauchst du dann so einen Plan, um dich überhaupt zurechtzufinden, welchen Prozess du jetzt folgen musst, damit du agil sein kannst. Ja? Also, wir erinnern uns, ja? Kommunikation und Interaktion vor Prozessen. Und sucht es euch aus, es ist egal, welches von diesen Enterprise Agile Frameworks du nimmst, du findest sie mittlerweile alle in allen Unternehmen und es hat mit dem ursprünglichen geilen Agil-Gedanken so wirklich so nie, außer dem Namen nichts mehr zu tun.
Haben wir eigentlich Scrum Master im Haus? Einer?
Also ich nenne sie immer noch Projektmanager. Also, ja, habt ihr Freunde, die Scrum Master sind? Nein, weil wir haben keine Freunde, aber...
Jo. Wir machen den nächsten, okay.
Und ja, Agile. Übrigens, also Agility hat nichts mit Agile zu tun, das ist was man mit dem Hund macht. Ich habe in einem großen internationalen Büromaschinenherstellerkonzern gearbeitet, wo mir dann HR wirklich einen Agility-Kurs angeboten hat. Ich hab dann zurückgeschrieben und gefragt, kriege ich auch einen Hund dazu? Das haben sie irgendwie nicht wirklich gutiert, die Meldung. Jetzt arbeite ich nicht. Es hat aber keinen kausalen Zusammenhang, dass ich dort nicht mehr arbeite.
Ja, eine Katze bringst du sowas eh nicht bei.
Es gibt aber auch Agility für Katzen.
Ja. Also ich habe einen Kumpel, Steve, der war mal auf dem Weg ins Rechenzentrum und hat dann gegen eine AS 400 gekickt und hat irgendwie zu dem Ding Son of a Bitch gesagt. Dummerweise war die HR-Dame hinter ihm und er musste dann auf einen Kurs Aggressionsbewältigung und ich Gleichberechtigung oder so ähnlich. Ja, konnte aber sein. Wie kommt man zu so einem Job? Das ist...
Alkoholprobleme?
Ja.
Ich warne ja alle meine Freundinnen, also ich habe einen Freund, Bekannten. Ich warne alle Bekannten, die so frisch von der Uni kommen, so, ich könnte da Job bei der großen Firma und bei der großen Firma und die sind international und super. Und ich sage so, nein, tu's nicht. It's a trap. Ja? Aber egal was es ist, du hast dann mit Jobausschreibungen zu tun, weil ohne eine Jobausschreibung, also in einem großen internationalen Unternehmen, selbst wenn dich der Chef will, selbst wenn dich die Abteilung braucht wie einen Bissen Brot, wenn es keine Job Description gibt, wenn es kein Hiring Slot gibt, dann kannst du nicht eingestellt werden.
Genau.
Und damit sind wir beim Thema Jobausschreibungen.
Ja, da wird dann diskutiert im Team, was braucht man und dann glaube ich ist irgendwem von HR mit dabei, der saugt sich dann was aus die Finger. Also die obere Anzeige ist von IBM. Die haben vor 2 Jahren einen Kubernetes-Admin gesucht mit 12 Jahren Kubernetes-Know-how. Also Kubernetes wurde dieses Jahr 10. Und das unten ist ein Entwickler von irgendeinem API-Framework. Der hat gesagt, er konnte sich auf einen Job nicht bewerben, weil für das Framework, das er vor 1,5 Jahren geschrieben hat, wollten die 4 Jahre Know-how oder Experience. Ja, also da muss man gucken. Also man muss sich eh auf alles bewerben, was auch nicht passt. Also das ist eh schwammig.
Schamlos die Ausschreibung ignorieren und wenn es nur irgendwie interessant oder passend klingt, einfach bewerben. Seriously. Also ich meine das ganz, ganz ernst. Es funktioniert nicht anders. Jetzt kann man sich aber natürlich fragen, wer schreibt denn so einen Blödsinn? Diese HR-Abteilungen haben doch keinen Plan. Da haben wir gedacht, so, was braucht es denn, um in einer HR-Abteilung zu arbeiten? Und habe mal in Österreich, also falls man es nicht hört, ich bin Österreicher, Wiener. Ja.
Ich nicht, auch wenn der Dialekt ähnlich lustig klingt.
Falls ihr uns nicht versteht, ihr könnt gerne mal winken oder sagen, ich verstehe euch nicht, es wird euch nur nichts helfen. Also jedenfalls, ich habe danach geschaut, was braucht man denn in Österreich, um in einer HR-Abteilung anzufangen? Und dann gibt es diesen wunderbaren Wifi-Diplom-Lehrgang Human Resource Management. Das richtet sich an Personen ohne einschlägige HR-Qualifikation, die im HR-Bereich tätig sein wollen. Führungskräfte, die für Personalaufgaben verantwortlich sind. Also du kannst schon für Personalaufgaben verantwortlich sein, ohne überhaupt eine Ahnung davon zu haben. Oder Mitarbeiterinnen aus der Personalverrechnung, die ihren Tätigkeitsbereich verbreitern möchten. Und das sind dann die Menschen, die eine Jobausschreibung schreiben sollen für einen Kubernetes-Experten oder Border Gateway-Protokoll-Expertinnen oder sonst irgend so etwas.
Also Borderline ist, glaube ich, was anderes.
Sind im Prinzip arme Menschen.
Ja, richtig. Ja.
Also, wenn ein Unternehmen eine Human Resource Abteilung hat, ist das sowieso einmal das erste Warnsignal. Ja? Also, es sind Menschen, nicht Ressourcen. Ja.
Ja.
Also die guten Unternehmen haben das mittlerweile erkannt und das ist dann wieder Personalverwaltung oder People Skills Management oder sonst irgendwas. Ja. Aber viele nennen es noch immer Human Resource und Human Relations ist auch besser als Human Resource. Und vor allem Human Relations braucht man nicht einmal die Abkürzung ändern. Das ist eigentlich geschickt.
Super. Also, ganz toll.
Und die haben dann natürlich dann die Aufgabe, Jobausschreibungen zu schreiben. Jetzt haben die natürlich, wenn man sich das anschaut, keinen Plan von der IT. Ist auch nicht ihr Job. Es hat aber auch niemand Zeit, ihnen zu erklären, was sie hineinschreiben sollen, weil die Leute sind alle überarbeitet und können die Jobausschreibung nicht selber schreiben. Das heißt, was schreiben die hinein? Dinge, mit denen sie sich auskennen. Was hätte ich als Personalverrechnerin, die jetzt HR macht, denn gerne? Ich hätte gern einen Obstkorb. Und wenn ich fürs Wasser nicht zahlen müsste, wäre das auch super.
Ja, aber das Wasser kommt doch eher aus dem Hahn.
Also in Wien muss man eh nicht fürs Wasser zahlen, weil das, was aus dem Wasserhahn kommt, ist trinkbar.
Ja, aber genau. Freier Kaffee. Also ich arbeite jetzt seit 25 Jahren, glaube ich, in der IT. Ich habe noch nie für einen Kaffee bezahlt. Doch beim Kunden mal. Aber sonst, nee.
Ja, nur, aber nur in den Banken.
Ich habe Kaffee so schlecht trinken müssen, ich wollte bezahlen.
Okay. Nein, also bei deutschen Kunden trinke ich sowieso keinen Kaffee, weil ich trinke nur Kaffee.
Naja gut, ich habe so eine Tupper-Schüssel mit Teebeuteln dabei, weil eben aus dem Grund, dass manchmal Kaffee nicht trinkbar ist. Aber ist das ist ja nicht von unserem Job.
Ist das jetzt freier Kaffee wie freies Bier oder wie in...
Ja, das ist eine gute Idee. Und was ich auch neulich gelesen habe, Dachterrasse ist also ein Benefit. Kann man sich dann hochstellen in die Sonne und die Wolken zugucken.
Ja, aber ist es dann während der Arbeitszeit oder muss man da ausstempeln?
Ich denke, du musst ausstempeln, man muss ja zum Rauchen ausstempeln. Tischkicker, fand ich früher total cool. Wir waren mal in der Firma, die hatten einen Tischkicker. Wir haben ja die ersten Wochen sehr intensiv dabei gespielt. Ich fand das auch gut, weil man kam sich näher. Wir haben dienstliche Geschichten da diskutiert. Ich glaube schon, dass man das weiterbringt. Weil es schadet ja nie, wenn man so ein bisschen Abstand zu seinem Code hat und über was nachdenken kann. Irgendwann durfte man dann nur noch mittags spielen, eine Stunde oder so, waren die Leute gestört. Aber also sehe ich auch nicht so wirklich das Ding. Dann hatte man einen Arbeitgeber, da war die Xbox im Eingangsbereich angeschlossen, die konnte es anschauen. Ich habe die in 3 Jahren, wo ich da gearbeitet habe, nie angesehen. Also die wurde nie angeschaltet. Wäre vorsichtig.
Ja, es ist eine Microsoft Xbox. Die Frage ist, ob es überhaupt bootet. Und wenn es bootet, dann muss erst einmal eine Dreiviertelstunde lang Updates einspielen.
Also okay. Der Obstkorb, den kenne ich tatsächlich, der schaut meistens furchtbar aus. Also Also wenn er schön ist, wenn er ankommt, dann wird er schnell zerpflückt und das, was da übrig bleibt, das will man nicht.
Ich habe den das letzte Mal gesehen, Anfang der Nullerjahre, als ich in einem Startup gearbeitet habe.
Ein Obstkorb, ich dachte immer, da gäbe es Masseusen oder Masseurinnen.
Nein.
Okay. Wen? Den Obstkorb, ach so, ja. Du meinst, wenn die 1 Milliarde Obstfliegen drüber fliegen, ja gut.
Flache Hierarchien in einem Unternehmen mit 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die zu 2/3 aus mittlerem Management bestehen, die keine aktive Funktion haben, sprich mit der Arche B zusammen mit den Telefonhörer desinfizieren, weggeschickt werden, wenn dann die große Invasion kommt.
Also es ist eher ein Trend zum zweiten Manager. Also das, was ich bei meinen Kunden sehe, ist nicht mehr, dass man, wer hat vorhin das mit den Relations gesagt? Ich sehe tatsächlich einen technischen Vorgesetzten und jetzt einen personell oder disziplinarische Vorgesetzten. Also es werden eher mehr als weniger.
Das hatte ich bei diesem Büromaschinenhersteller jahrelang. Das nennt sich Matrix-Organisation. Da gibt es einen Namen für. Seriously, nicht lachen, das ist so. Du hast einen technischen Vorgesetzten und du hast einen, der deinen Urlaub freigibt. Das sind zwei komplett getrennte Rollen.
Du meinst so wie die Matrix von Neo oder Neo und Matrix und so? Ja? Okay. Achso, du hast die rote und die blaue Pille noch nicht, oder? Ja, okay. Ah, gut. Also Einwurf war, da hast du die Pille noch nicht, du musst die rote und die blaue Pille nehmen. Und das, glaube ich, ist deins, Martin.
Schaut jetzt auch niemanden im Speziellen an, der die rote.
Wie kommt man zu so einem Job?
Ja, indem du alles gibst. Chaka, ja.
Einsatz.
12 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Ich hebe auch 2 in der Früh das Firmentelefon ab. Ne? So.
Salesforce ist das mit diesem Hawaii-Spruch, oder? Mit dem Huhunu-Dingens.
Ja. Okay. Ja. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht. Also das hat sich aber, glaube ich, jetzt auch irgendwie, das löst sich gerade auf, weil die Gen Z, also die jungen Menschen, die jetzt in den Arbeitsmarkt kommen, die haben eine sehr gesunde Einstellung zur Work-Life-Balance, dass es nämlich keine Balance ist, sondern dass Life vor Work kommt. Und da sind dann die Unternehmen ganz überrascht so, nö, ich will nur 30 Stunden die Woche arbeiten, das reicht mir völlig, das Geld, das ich dafür bekomme. Ja, aber wir brauchen sie für 40. Nein, ich will nur 30 arbeiten. Also diese Neigung zur Selbstausbeutung, das lässt langsam nach.
Also das haben nur wir, oder?
Ja, wir sind der Protektor.
Ah, du hast ja sogar einen Kicker.
Ja, und der Kicker, du hast es schon erwähnt, das ist auch so immer dieses Ding so, es gibt extrinsische und extrinsische Motivation zu arbeiten. Also das eine ist mehr Geld oder halt dieses Bewusstsein, so ich kann was ändern, ich kann was bewegen, ich kann was besser machen. Ja? Und dann gibt es halt HR-Abteilungen, die glauben ja mit einem Kicker, das ist eine billige Methode, den Menschen zu motivieren. Ne? Wie du gesagt hast, auf der einen Seite, ja super, kann man mal Dampf ablassen, kann ein bisschen netzwerken, lernt vielleicht Kolleginnen und Kollegen kennen. Ne?
Die deutschen Wirtschaftsinstitute sagen ja, mit Gehalt kannst du keine neuen Mitarbeiter einholen oder auch andere halten. Also ich weiß nicht, ob die ganz recht haben.
Die Kicker kommen halt auch aus dieser US-Kultur, wo du einfach ein Flat-Gehalt kriegst und es wird erwartet, dass du halt 12, 14 Stunden da bist. Und damit ist natürlich ein Kicker, ja, dann gehst mal kicken und dann arbeitest noch bis 10 am Abend. Ne?
Ja gut, das war ja der Trend da mit Frühstück, Mittagessen, Abendessen, dass du danach mit deinem Notebook noch was tun kannst.
Genau. Wenn du dir jetzt so die HR-Seiten anschaust, da wird also jetzt schon drüber diskutiert. Also dieses Kicker-Ding, da geht schon viel Arbeitszeit drauf und da müssen wir jetzt schon schauen, ob die Leute da nicht vorher ausstempeln, weil das geht ja nicht, dann bringen sie ja nicht die Arbeitsleistung, die man möchte. Und also
ich glaube, wenn du Viertelstunde Kicker spielst, bist du dann auch so viel fitter, dass du das definitiv wieder rausholst. Also du bist definitiv entspannter, aber wenn du eine Viertelstunde telefonierst.
Ich würd eher einen Boxsack im Office haben wollen.
Oh, das ist geil. Das ist halt die statische Frage immer, ob es der ausholt. Ja. Und dann sind wir wieder bei der Aggressionsbewältigung. Das darfst du gar nicht. Da kommt. Du musst hohe Qualität kaufen. Ja, irgendwas, was der Stress dann auch
er hat jetzt eher gemeint von der Statik her, weil mein Gewicht und der Boxsack an der Decke.
Ja.
Ja.
Boxsack befähige Displays. Ja, aber du kannst ja jetzt schon biegen, also das kommt bestimmt. Und sonst musst du das Foto ausdrucken, das du meinst und hinkriegen.
Geht schon.
Ja, das geht schon. Also, ich hoffe, man hat die Frage jetzt gehört. Ja. Ansonsten haben wir immer so in Anzeigen, ja, positives Betriebsklima. Also wenn das nicht da wäre, glaube ich, würde keiner hingehen. Abwechslungsreiche Aufgaben. Also ich glaube, keiner das von uns irgendwie stempelt oder Excel-Dateien ausfüllen will.
Ja, ist aber Excel-Dateien ausfüllen ist zum Monatsende trotzdem immer wieder noch.
Faires Gehalt?
Also ein angemessenes Gehalt, dass du das überhaupt erwähnen musst, ist eigentlich schon so, danke, diesen Job will ich nicht.
Dutzkultur?
Ja, aber es sollte eigentlich ein
ja, der Einwurf ist, man kriegt nur
Obstkorb. Kein Gehalt, warte kurz, da kommen wir gleich nochmal
zu. Können wir toppen? Also der Einwurf war, man bekommt kein Gehalt, sondern nur einen Obstkorb. Ja. Dutzkultur ist, also ich denke, in der IT haben wir das.
Du Arsch ist doch viel besser als Sie Arsch.
Ja. Also. Wir tragen ja auch keine Krawatten mehr, oder? Also trägst du noch Krawatte? Du warst früher immer so Krawattenträger. Von der
Nein, Krawatte habe ich immer verweigert. Ich bin Techniker, ich trage keine Krawatte.
Alles klar. Es geht schlimmer. Ich weiß nicht, wer sich erinnert an MGM, die wurden letztes Jahr gehackt, war so eine Ransomware-Attacke. Man muss dazu wissen, die MGM macht, glaube ich, knapp 100 Millionen operatives Ergebnis für einen Monat. Die haben allein durch diesen Fall, sie haben 100 Millionen, ein geringeres operatives Ergebnis im September, genau
sowas. 100 Millionen geringer.
Umsatz. 10 Millionen haben es für IT-Berater und Anwälte ausgegeben bei dieser Ransomware-Attacke. Und dann kam eine Jobanzeige, sie bieten $100 pro Stunde auf der Basis 10,99. 10,99 heißt, du musst das selbst versteuern, das heißt, da geht noch was ab. Dafür sollst du aber 10 Stunden pro Tag, 7 Tage die Woche arbeiten, bis das Ding wieder läuft. Das heißt, wenn man es durchrechnet, sind es knapp $25.000, was der Mensch kriegt, der das Netzwerk wieder aufbaut.
Vorsteuern.
Vorsteuern.
50% weg.
Ja, ich weiß nicht, ob in Amerika auch 50, aber los 30 sei, ist immer noch zu wenig.
Sozialversicherung musst du selber zahlen, ne? Mhm.
Also.
Ja. Ja, und da musst du S-Bürger sein. Ja. Genau. Kein Visa, kein. Du willst, sie wollen nur. Ja.
Da, ja, wir sind ja in Amerika.
Das Gehalt ist diskriminierend.
Ja.
Die große Frechheit ist einmal das Gehalt. Ja. Dass du es dann auf US-Bürgerinnen und Bürger einschränkst, ist dann noch einmal das Nächste. Aber
geht es schlimmer?
Ah, es geht immer schlimmer.
Ich denke, dass mit dem US-Bürgerschaft es, glaube ich, am dümmsten darüber erklären, dass ich mich damit vor bestimmten Sicherheitsanforderungen.
Ja,
ja. Ja, Background-Checks, da geht es um Background-Checks und so. Ja.
Ja. Also der Einwurf ist, dass man vereinfacht sich die Sicherheitschecks, das ist richtig. Aber geht es denn schlimmer?
Es geht immer schlimmer. Also meine Erfahrung in Enterprise IT ist, es geht immer schlimmer. Einen Job, für den du bezahlst. Ich bezahle, um zu arbeiten.
Also Data Analyst, 40-Stunden-Job die Woche, die wollen $15 die Stunde bezahlt haben. Das heißt, du bezahlst $600 die Woche, um da arbeiten zu dürfen.
Und kein Obstkorb, den darfst du selber kaufen.
Gut.
Also, Personalführung ist die Kunst, Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden. Ja? Um dieses Kapitel abzuschließen. Haltet das immer im Kopf, HR agiert nicht in eurem Vorteil. Apropos Vorteil.
Damit geht's los. Ja, wir arbeiten seit Jahren Homeoffice, wobei da kann ich nicht mitreden. Ich arbeite seit 12 Jahren im Homeoffice und ich gehe ja nicht zurück in ein Büro. Aber man sieht schon den Trend, die Firmen sagen, die Arbeitsmoral ist besser, wenn du im Büro bist. Das heißt, mindestens 2, 3, 4 Tage ins Büro kommen, besser überwachbar. Und dann sitzen wir im Büro und machen ein Videomeeting, weil dann doch nicht alle da sind. Ja. Man liest auch, es ist deshalb, weil die CEOs hoffen, dass man freiwillig kündigt, dass der Personalabbau halt schneller geht. Zumindest im englischsprachigen Bereich. Bei uns
also in USA, geh mal weiter. In USA ist es ja so, da gab es sogar eine Studie zu, dass wenn dieses Return to Office, RTO, kommt, dass die Ersten, die kündigen, sind die hochmotivierten, gut bezahlten Menschen mit wirklich was im Kopf, weil die sagen so, das habe ich nicht notwendig, ich habe bessere Optionen, danke, Wiederschauen. Das heißt, das, womit die Unternehmen dann arbeiten müssen, sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nicht motiviert sind, die halt im Büro sitzen, ihre Zeit absitzen, dann wieder heimgehen, zwischendurch ein Excel ausfüllen und das war's. Das heißt, das hat wirklich einen, natürlich dann einen negativen Impact, einen negativen Einfluss auf ganz vielen Ebenen.
Gehen wir mal kurz.
Du hast dann eben einen High Turnover, also eine große Personalfluktuation. Das heißt wieder natürlich auch, dass die Stimmung in Unternehmen nicht gut ist. Und natürlich, du brauchst dann wieder neue Menschen, die musst du antrainieren, die musst du anlernen. Das heißt, deine noch bestehenden Mitarbeiter sind weniger effektiv, weil sie Zeit damit verbringen müssen, die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anzuheuern. Das heißt, dass da auch wieder Kosten von mehreren tausend Dollar pro Employee, wenn du die Leute so vergraulst. Ne?
Definitiv, man rechnet ungefähr ein Jahr, bis du produktiv in einem neuen Job arbeiten kannst. Ja. Also das, was du investieren musst oder die Firma investiert in dich, und dann hast du aber noch nicht gerechnet, was dich Leute eigentlich anlernen müssen. Genau.
Warum machen die das jetzt? Ist HR wirklich so dumm? Nein, es gibt natürlich auch kluge HR-Menschen, die dann sagen so, das ist ein Problem. Und zwar 73% aller HR-Menschen sagen, es ist ein Problem, wie schwer oder wie leicht ist jetzt eine andere Geschichte. Was aber den Unternehmen wurscht ist, weil die sagen dann so, wir machen weiter. Ja? Und zwar warum? Es geht um den Shareholder Value. Was ist der Shareholder Value? Das ist eine Unternehmensstrategie bei einer börsennotierten Gesellschaft, die dazu dient, den Anteilseignernutzen zu erhöhen, also das Aktionärsvermögen zu steigern. Ja? Das heißt, es geht darum, was verdient der Aktionär? Unsere Aktionäre, unsere Aktienhalterinnen und Halter, die wollen mehr Rendite sehen. Und zwar, die wollen höhere Aktienkurse, weil damit kriegen sie mehr Rendite raus. Wobei, und das ist der Punkt, der Unternehmenswert wird eben nicht durch den Umsatz oder den Gewinn definiert, sondern aus den zukünftigen Zahlungsströmen. Sprich, weil der Aktienkurs ja immer das widerspiegelt, was der Markt von diesem Unternehmen erwartet. Das ist die Definition der Börse Frankfurt. Das heißt, diese ganzen Massenentlastungen im IT-Bereich, die ja dann auch durch die Medien gingen, ja, im Standard, im österreichischen Standard, wurde das natürlich dann gleich aufgegriffen, droht in Österreich die große Kündigungswelle, weil Amazon und Google jetzt IT-Worker rausschmeißen, weil du aus den USA ja, kannst ja zum Ende der Woche gekündigt werden üblicherweise, wenn nicht sogar am selben Tag. Dient natürlich primär dazu, die Gehaltsforderungen der IT-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu drücken. Weil wenn ich Angst darum haben muss, einen Job zu bekommen, ja, dann nehme ich im Zweifelsfall auch ein geringeres Gehalt in Kauf. Ne? Dabei geht es dann eben darum, den Börsenkurs zu erhöhen, und die Medien dann auch wieder, ja, also der Elon Musk hat 80% der Belegschaft gekündigt und die Firma funktioniert weiterhin. Ja, wenn der eine Mitarbeiter dann die API kaputt macht, dann funktioniert es halt nicht mehr so. Und wenn man sich dann halt, ja, es war eine DDoS-Attacke, ja. Wenn ich keine ITler habe, die mir die Server hinstellen, wie soll dann das Videoding funktionieren? Ja. Ja.
Die Diskussion hat man in Bayern, da irgendein Schulportal, wird dann die Schule angegangen ist und die ersten paar tausend Schüler draufgingen, ging das Ding in die Knie. Das war dann auch DDoS, dummerweise jetzt selbst gemacht. Ja. Vielleicht noch als Ergänzung zu X. Klar hat er Geld gespart, komm gleich zu deiner Frage, klar hat er Geld gespart, indem er 80% der Leute entlassen hat. Jetzt kommen aber die ganzen Nachzahlungen. Ich habe gelesen, die in Irland fordern jetzt Ex-Angestellte von X bis zu 500.000 Pfund oder Euro. Also,
weil die US-Unternehmen das europäische Arbeitsrecht übersehen haben.
Da haben wir eine Frage. Henning, willst du dem mal Mikro geben?
Solche selbst, die DOS kenne ich vor allen Dingen von Universitäten, wenn zum Tag, wo irgendwie alle Sportkurse freigeschaltet werden, okay, für uns uninteressant, aber eben halt auch sowas wie die kleinen Übungen für Mathe oder ähnlich schöne Fächer, wo man dann froh ist, wenn man irgendwie nicht den Termin um 8 Uhr morgens, sondern den um 10 Uhr hat, und wenn das irgendwie mein Online-System gewesen sind, so zumindest zu meiner Zeit an einer bekannten deutschen technischen Universität wurde das, haben wir vermutet, dass sie mit TU eigentlich technisches Unvermögen meinten. Die Sache wegen dem Homeoffice, da kann ich eine schöne Schrote hier aus der, wir sind ja hier im Rheinland und Telekom hat ja ein riesen hässliches Hochhaus in Bonn, wo ihre Konzernzentrale sitzt, und irgendwann während Corona hat dann der Generalanzeiger irgendwie ein Interview mit einem deren ganz wichtigen Menschen gemacht, wo sie sagten, ja, wir rechnen damit, dass wir mittelfristig massivst Office Space einsparen können wegen dem Trend zum Homeoffice. Wo ich dachte, ja, klingt vernünftig. Einer meiner Nachbarn, der dort arbeitet, hat mir das auch so bestätigt, dass das wohl so laufen wird. So 2-3 Monate später war dann ein neues Interview mit dem allerwichtigsten Mann, nämlich den Obersten über alles bei der Telekom, der gemeint hat, also nee, also unser Projektgeschäft und sowas, das funktioniert überhaupt nicht mehr, seitdem wir Homeoffice machen, wir müssen unbedingt es schaffen, die Leute wieder zurückzukriegen, was dann in den Kommentarspalten bei der Leserschaft, und ich meine, wir sehen jetzt nicht vom Heise-Forum, sondern Käseblatt für Braunsponn und umzu meinten, Moment mal, das klang vor 2 Monaten nochmal ein bisschen anders.
Ja, ja. Jo. Es ist aber auch so, dass die Unternehmen das zum Teil zugeben. Also Embracer Game Company hat explizit gesagt, wir schmeißen die Leute raus, damit wir unseren Shareholder Value, also unseren Börsenwert erhöhen können. Ja. Punkt. Ja? Oh. Ist so. Deal with it.
Du wolltest was sagen, oder?
Nee, hat er nicht mehr.
Also.
Cory Doctorow hat das auch einmal aufgegriffen und hat gesagt, Google hat 12.000 Arbeiterinnen und Arbeiter entlassen. Ja, wir haben kein Geld und wir müssen quasi schlanker werden, und hat unmittelbar darauf eine Aktienrückkaufaktion gestartet, und zwar in einer Größenordnung, dass sie diese 12.000 Gehälter für 27 Jahre zahlen hätten können. Es geht nicht darum, wir haben kein Geld und wir können die Gehälter nicht zahlen. Das ist nicht das Thema.
Du hast ja? Das Mikro.
Es gab eine sehr witzige Geschichte von einem deutschen Unternehmen, wo ich vielleicht oder vielleicht auch nicht Leute kenne. Die haben eine Homeoffice-Policy eingeführt. Wenn du weiter als 50 Kilometer von deinem Standort entfernt arbeitest, dann darfst du von zu Hause arbeiten, ansonsten nicht. Wenn du 49,5 Kilometer weit entfernt wohnst, hast du Pech gehabt. Was dann passiert ist, ein Vorgesetzter hat ein Risiko aufgemacht, wenn wir diese Policy einführen und durchdrücken, kündigt mein Team. Er wurde dann zusammengeschissen, warum er das Risiko aufgemacht hat. Dann haben sie das eingeführt und alle, die jetzt überrascht sind, heben die Hand. Die haben gekündigt. Das heißt, dann waren 3 von 4 Stellen nicht mehr besetzt. Dann haben sie die nachbesetzt. Womit? Richtig, Leuten, die remote gearbeitet haben.
Klar. Ich glaube, also, IBM USA hat das ja auch gemacht, oder? Die IBM USA hat das ja gemacht. Also entweder du bist 80 Kilometer rund um ein Office oder du ziehst dahin. Also da hast du gar keine Chance gehabt mit Homeoffice, aber ja.
Aber, und der Punkt, worauf ich eigentlich oder worauf wir hinwollen, ist, lasst euch nicht unter Druck setzen. Der Markt arbeitet für euch und für uns. Ja? Du hast das gehabt, ne? Wie viele
Leute? Bis 2027 fehlen uns 4 Millionen Arbeitskräfte. Allein durch das Absinken der Geburten und alles. Oder was, 30? Also die nächsten 5 Jahre irgendwann knapp 4 Millionen. Und davon sind, ich glaube, 1 Million im IT-Bereich. Da kann viel KI kommen und Energie verbrannt werden.
Ja, die Leute werden ja auf einmal, also mit ChatGPT ist es ja dann ganz einfach, weil du musst dir nur noch klar und deutlich definieren, was du haben möchtest.
Ja.
Und das kann doch kein Problem sein.
Ja, du musst ja die ganzen Links, die er auswirft, die musst du prüfen, weil er findet ganz lustig. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Kommunikation
ist total wichtig. Wir hatten das jetzt gerade, ne? So ein bisschen Kommunikation und Risiko aufmachen.
Also wie macht man das? Also wie gesagt, wir kämpfen da ja seit 30 Jahren dagegen an oder immer wieder mit. Früher waren es einfach nur Mails, viele Mails. Heute sind es ganz viele blinde Jira-Tasks, wo dann irgendwelche Anforderungen drinstehen.
Mit Mail-Notifikationen?
Ja, logisch. Weil ich hab den Jira-Kopf noch nicht gefunden, wo man dieses Mail-Notification ausmachen kann. Ich habe eine Regel, der es in einen Unterordner schiebt. Ich kriege dann per Mail oder Jira Security-Scan-Ergebnisse von den verschiedensten Herstellern, die dummerweise dann als Excel- oder CSV-Datei da drin liegen. Du sollst die auch kommentieren im Excel. Ich habe keine Ahnung, wie das Security-Team das weiterverarbeitet. Weil wenn die das von jedem Team verlangen, dass in dem Excel die 18 Zeilen, die mich betreffen, beantwortet werden. Kannst du das?
Also ich kann das Excel befüllen, aber ich frage mich das dann auch. Also wir haben ja dann diesen Fall, dass diese Security-Scan-Ergebnisse meistens automatisiert aus irgendeinem Tool in CSV rausfallen.
Das ist eine Datenbank.
Raus. aus dem Ding rausfallen. Das heißt, die werden dann irgendwie manuell aus dem CSV in den Excel übertragen. Es gibt keine Referenz auf ein CVE, auf ein Doku oder sonst irgendwas. Und du hast natürlich 100.000 False Positives drin, weil halt irgendein Tool komplett planlos laufen lässt. Und dann kriegst du halt so Dinge wie eine SQL-Injection bei NoSQL-Datenbanken und
Ist Excel eine NoSQL-Datenbank?
weil es gibt einen ODBC-Treiber dafür.
Einen ODBC-Treiber dafür. Super. Ich habe vor x Jahren einmal auf Twitter geschrieben, jeder Prozess, der Excel enthält, ist kaputt. Und das holt mir immer wieder ein und ich bin ja immer noch der Meinung, wenn du halt einen Prozess auf Basis von Excel aufbaust, dann hast du irgendwas falsch gemacht. Wir haben es in der UK gesehen, die haben ja damals im XLS-Format ihre Corona-Geschichten gepflegt. Man muss mal wissen, XLS kappt die Datei bei 65.000, sie haben ein paar tausend Kranke verloren. Nein,
das Problem war, sie haben nicht einen Fall pro Zeile, sie haben die nicht nicht von oben nach unten hinzugefügt, sondern von links nach rechts und rechts schneidet er irgendwann ab.
Nein, das XLS schneidet auch 65.000 unten.
Nein, das war in den 90ern.
Nein. Genau.
Ja.
Also ja. Furchtbar. Ja. Also Excel ist keine Datenbank. Ich sehe es aber an jeder Stelle. Ich kriege Excels im Jira, im Mail.
Du hast dann Salesforce, du hast 5 CRM-Systeme und am Monats- und Quartalsende kommen dann trotzdem die Mails mit den Excels. Füll mir mal deine Sales-Prognosis in diesem Excel aus. Ich brauche das jetzt für tralala. Ja,
weil man so schön rechnen kann.
Ja, falsch.
Mein Favorite sind ja To-Do-Listen im Excel. Die kann man also toll abhaken mit Copy und Paste.
Gab es ja jetzt eine Studie, ne, dass irgendwie 2/3 aller Excel-Sheets in Unternehmen falsch rechnen. Nee. Aber wir haben keinen Excel-Vortrag.
Ja, stimmt. Also wie kommuniziert man richtig? Oder wie kommuniziert man wichtige Dinge? Ich habe die ersten Jahre immer gesagt, das habe ich euch gleich gesagt. Also im Hochdeutschen, das habe ich euch gleich gesagt. Und wenn ihr das so macht, dann ist es halt scheiße. Inzwischen weiß ich, man soll es aufschreiben. Das heißt, schreibt Warnungen. Und schreibt sie nicht im Chat. Also bei mir ist es so, die meisten Leute, mit denen ich arbeite, wir nutzen natürlich Teams und die haben so Teams-Policies, die nach 12 Monaten alle Nachrichten löschen. Oder auch Slack macht das genauso.
Oder du hast Unternehmen, die zu geizig sind, die große Slack-Lizenz zu kaufen und dann einfach alle Chats älter als ein Jahr gelöscht werden. Ne? Weil, braucht ja keiner.
Ich glaube, das ist inzwischen noch kürzer, aber das ist egal. Monate. Also wie gesagt, wir haben früher Chats zum Teil als Dokumentation und so verwendet, das kann man inzwischen vergessen. Das ist weder eine Dokumentation, noch kann man das zur Aufbewahrung von irgendwelchen Warnungen nehmen. Das heißt, wenn du gesagt hast, okay, wenn ihr das so macht, dann passiert dieses oder jenes, wenn ihr nicht aufpasst, das sollte nicht im Chat passieren. Da wo?
Ja, aber die Mail hast du in deinem Send-Folder, die kannst du ausdrucken und dann im Meeting hinlegen, wenn der Drucker funktioniert.
Also
Entschuldigung, Faxen, ganz, wir sind in Deutschland, Faxen.
Ganz kurz vielleicht zu dem, also man muss erstens betrachten, wo werden diese Mails gelesen, aber ich zum Beispiel mal angewohnt, ich schicke mir ganz wichtige Sachen im BCC an meine private Mailadresse.
Das könnte gegen eine Firmenpolicy verstoßen.
Ja, das musst du halt aufpassen. Wir haben hier in der rechten Statistik die verwendeten Betriebssysteme, ich glaube ziemlich aktuell diesen Monat, das heißt also für alle Devices. Wir sehen also, dass macOS und iOS ungefähr 25% US-Anteil hat. Wenn wir uns aber dann anschauen, wo werden Mails gelesen und 50% aller E-Mails werden auf einem Apple-Device gelesen, weiß ich, dass die meisten Manager auf ihrem iPhone oder iPad das Ding betrachten. Das heißt, man sollte, wenn man diese E-Mails schreibt, die vielleicht mobil optimiert machen.
Das heißt, liebe Nerdettes und Nerds, eure 5-seitige Abhandlung, warum diese Entscheidung jetzt technisch Schwachsinn ist, ist zwar super und wahrscheinlich auch fachlich total korrekt, es wird nur niemand lesen.
Ja, und fangt mit dem Subject an, damit er das in seiner Inbox unter den anderen 1000 Mails und vor allem gegen die ganzen Jira-Dinger herausfindet. Das heißt, meine wichtigen Sachen fangen mit Risiko in Großbuchstaben an. Das heißt, wenn ihr halt sagt, okay, das Projektziel werden wir reißen, entweder das Datum, das Budget oder sonstiges. Ja. Du willst nur fragen, die reden doch eh alle mit uns, weil er nur die 5 Minuten hochhält, das ist okay.
Du stellst keine Frage, weil das geht von deinem Talk nachher ab.
Genau, wir überziehen der Christian braucht nicht so lang. Also, Subject geht schon los, da ist Risiko, wir werden das Ziel nicht erreichen und zwar aus dem und dem Grund. Oder wenn wir weiter mit dieser Security-Regel arbeiten müssen, dann das kann nicht funktionieren. Möchtest du den nächsten Slide?
Ja, das nächste ist dann, wenn du dann deine E-Mail im Body beschreibst, das erste, was du hineinschreibst, ist ein kurzes und ich betone das kurze Management Abstract oder Too Long Didn't Read oder Call to Action. Kurz und knackig. Der Manager liest nicht mehr als einen kurzen Absatz. 2 Sätze, 3 Sätze, 4 Sätze wird schon bedenklich. Ja? Und nicht Sätze, die über 1,5 Seiten gehen, ja, mit Komma und Einschub und so. Kurzes, knackiges, der Mensch hat keine Zeit, das zu lesen, die Managerin hat keine Zeit, das zu lesen. Was ist jetzt das, was ich von diesen Menschen will? Ich brauche von dir einen Stopp für das Projekt, ich brauche von dir mehr Geld, ich brauche einen Call, ruf mich an, whatever. Ja?
160 Zeichen sind super.
Ja, so richtig eine Twitter-Message quasi.
Ja, ne? Genau. Ja. Sie verstehen auch die mit den orangen
Haaren. Was bei mir oft auch hilft, ist mit Ad-Menschen, dann, wenn ich von mehreren Personen was brauche, zu sagen, Ad sowieso, ich brauche das, Ad sowieso, ich brauche das. Kurz, direkt und ohne Emotion, das ist etwas, woran ich immer arbeiten muss.
Das habe ich eher auf der Audiospur, das Emotionsgeladene. Aber, ja.
Und schlussendlich, was drinnen stehen muss, du hast das eh schon erwähnt, das kannst du schon so machen, dann ist es halt scheiße. Oder die Business-Version, das kannst du schon so machen, aber dann brauche ich eine Risikoübernahme.
Genau. KWAS.
Das ist im Prinzip das, was wir jetzt eh schon besprochen haben, das sind genau diese Mails. Das ist üblicherweise ein Zeichen von einer schlechten Firmenkultur. Das heißt, wenn du diese E-Mails brauchst, ich habe euch gesagt, das geht in die Hose, das läuft unter dem Thema Cover US, ist üblicherweise ein Zeichen für Bürograbenkämpfe, für Verantwortungs-Ping-Pong, keiner will zuständig sein, ist eben in unseren Fällen oft ein, ich habe es euch gesagt. Das Mail, das man dann 4 Monate später rausnimmt, so, ich habe vor 4 Monaten darauf hingewiesen, dass. Ja, aber auch zur Dokumentation der eigenen Leistung, um eben zu sagen, beim Jahresgespräch zu sagen, hey, ich habe hier das, ich habe hier das, ich habe hier das. Was steht da üblicherweise drinnen? Ich habe einen jungen Kollegen, dem versuche ich das gerade zu vermitteln. Wenn mich jemand anruft und sagt, du, ich brauche ganz dringend, dann ist das Erste, was ich mache, nicht das, was der dringend braucht, sondern wie soeben telefonisch besprochen, hast du mich darum gebeten, tralala. Ja? Im Meeting, wie im heutigen Stand-up beschlossen, etc. pp. Übrigens, wer Meeting Notes, wer Meeting Minutes schreibt, bestimmt den Outcome. Weil wer liest die Meeting Minutes?
Ja. Definitiv.
Meldet euch freiwillig, um Meeting Minutes zu schreiben. Ihr könnt Projekte damit steuern. Seriously. Nichts Falsches hineinschreiben, aber wie man das hineinschreibt, kann schon eine Auswirkung haben. Ja? Schön ist auch so, du Chef, dein Chef hat mich gerade angerufen und möchte, dass ich alles stehen und liegen lasse, um das zu machen. Bist du dieser Meinung? Möchtest du, dass ich das jetzt auch mache? Ja. Also, was ich gelernt habe in einem Projekt, if it's not written down, it does not exist. Wenn es nicht niedergeschrieben ist, existiert diese Aussage nicht. Das heißt, wenn dich jemand mündlich anruft, das ist meistens genau der Fall, so, ich möchte nicht, dass es verschriftlicht wird, das Erste, was ich mache, ist, ich verschriftliche das und nehme meinen Chef in CC.
Ja.
Ja, das ist ein Zeichen von schlechter Firmenkultur, von fehlendem Vertrauen, von fehlendem Verantwortungsbewusstsein. Es ist aber gerade in der Enterprise-IT leider die Realität.
Das heißt aber auch, dass viele Software nicht existiert, weil die Doku gibt es ja auch nicht. Also ist es wieder ein anderes Thema, ist ja wurscht. Oh, mein Liebling.
Ja, aber das BSI hat gesagt, wir müssen das so machen.
Ja, deswegen muss ich jetzt 2-Faktor-Authentifizierung für SSH machen und eine Begründung eingeben, wenn ich einen Serverzugriff mache.
Ja, aber die Begründung muss dann schon einem Jira-Ticket entsprechen, weil sonst ist es keine Begründung.
Ja, Change-ID funktioniert auch. Habe ich hart lernen müssen, also als das eingeführt wurde, dieses 2-Faktor-Authentifizieren mit Begründung, kam natürlich erstmal eine Mailflut von wegen, du hast gestern die falsche Begründung eingegeben. Dann habe ich es erstmal ignoriert. Die zweite Mail habe ich dann nochmal ganz gelesen. Denke mal, es steht nirgends, was ich reinschreiben soll. Dann habe ich ein Jira-Ticket aufgemacht und habe gesagt, was soll ich denn da reinschreiben? Dann kamen 2 Links zu irgendwelchen Arbeitsanweisungen. Auf die hatte ich keinen Zugriff.
Enterprise IT?
Die.
Lass mich raten, das war SharePoint-Link, ne?
Na, ist noch schlimmer, es war so ein Doku-Tool. Ich habe dann nachgefragt, ob ich da Zugriff bekommen kann. Nach 3 Tagen kam dann nein, externe kriegen da keinen Zugriff, Security. Dann sage ich, es gibt 2 Möglichkeiten. Entweder ihr hört die Mails auf, ich schreibe jetzt einen Filter und lege die irgendwo ab und lösche sie gleich, oder ihr sagt mir jetzt, was ich da reinschreiben soll. Dann nach 3 Tagen habe ich 2 PDFs bekommen, da stand dann drin, was ich eintragen muss, und jetzt weiß ich muss eine Jira-ID eintragen.
Und die PDFs hast du bekommen gegen die Firmenpolicy, dass externe auf diese Dokumente keine Zugriffe haben?
Nein, ich darf nur aufs System nicht zugreifen, nicht auf die Doku.
Ah.
Ja, also...
Ihr lacht. Es ist so, ich finde das erfrischend, dass wir hier Menschen darüber lachen können.
Ich glaub,
sie sind noch unverdorben. Ja? Die haben noch diesen Enthusiasmus.
Ich habe Kunden, da haben wir keinen Root-Zugriff mehr. Das heißt, wenn du ein Paket nachinstallieren willst, dann Systemd eintragen oder troubleshooten, dann mach ein Ticket auf. Dauert halt 2 Tage, bis das Paket dann da ist. Das heißt, Projektlaufzeiten gehen ins Unendliche. Nee, man wartet keine
7. Aber ach, euch geht's aber gut.
Aber wir, es ist ja gut, dass das löst. Ah, okay. Also er sagt gerade, er arbeitet im öffentlichen Dienst und da wäre es nicht so schlimm. Habe ich andere Erfahrungen gemacht.
Das halte ich für ein Gerücht, Madonius.
Ich habe vor kurzem einen Job angefangen, wo ich keine Adminrechte auf meiner Maschine, also leider ist es ein Windows. Okay. Auf jeden Fall keine Adminrechte auf meiner Maschine hatte. Dann habe ich Tickets aufgemacht. Das geht nicht. Dann kam zurück, du hast bei uns 7 Tickets in 3 Wochen aufgemacht. Du bist der Einzige, der sowas macht. Ja, beim Rest geht's auch nicht, aber die haben gelernt, damit zu leben. Ich sehe es nicht ein. Nee. Die sind dann auch überrascht. Dann macht man, die sagen, macht ein Ticket auf und dann sind sie überrascht, wenn man es tatsächlich tut.
Mhm. Und dann kommen noch die E-Mails, wieso machst du so viele Tickets auf?
Ja, genau. Also wäre natürlich lösbar. Ich komme so aus der ich mache seit 10 Jahren ungefähr Ansible. Ich weiß gar nicht, ob es das schon so lange gibt, aber ich mache Automatisierung seit 10 Jahren. Ich habe jetzt so ein Projekt, da haben wir jetzt eine neue Web-Oberfläche für lokale Firewall-Regeln. Und wenn ich lokale Firewall-Regeln für das Produkt, was ich installiere, einrichte, sind das ungefähr 50 Zeilen in diesem Formular. Und ich in meinem jugendlichen Leichtsinn dachte mir, ja, das kann man bestimmt kopieren. Also ich habe dann diese 50 Zeilen abgeschickt fürs Testsystem und dachte dann, ja, Copy in Produktion und ich kriege die gleichen Ports. Nee, nochmal manuell die gleichen 50 Zeilen erfassen und dann wegschicken für Produktion. Also das ist Automatisierung für einen Admin, weil der kann dann Ansible machen, aber ich muss manuell machen, das ist totaler Quatsch. Ich habe auch schon gesehen, Zwangsreboots auf Clients, du bist remote mit irgendeinem Admin verbunden und dann poppt irgendwas auf. In 30 Minuten restartet sich deine Maschine, weil hochwichtige Windows-Updates. Das darfst du zweimal wegklicken, also nach spätestens 90 Minuten macht das Ding einen Reboot. Wenn man Glück hat, kommt es auch wieder hoch, ansonsten macht man am nächsten Tag weiter.
Meistens genau dann, wenn man das wichtige Teams, genau. Den wichtigen Teams-Videocall mit dem Chef hat, ne?
Ja, irgendwie.
Die SSH-Session so. Mit Root offen.
Ja, die macht man ja mit Temux. Und dann passiert das nicht. Oder
Du darfst Temux installieren?
Selbstverständlich. Ich beantrage das per Jira. Nach 3 Tagen habe ich es. Ich habe also Fälle, da machen wir Automatisierung, da ist ein Git-Branch, da liegt die Config drin. Und seit ein paar Monaten darf ich kein Merge mehr machen, weil das Merge in Main-Branches 4-Augen-Prinzip ist. Ich bin aber low in dem Team eigentlich. Das heißt, ich mache jetzt einen anderen Branch und mit dem darf ich ohne 4-Augen-Prinzip mergen und packe den auf den Server. Das ist also passiert halt. Das ist auch nur kurz meins. Also ich war jetzt letzte Woche am Installieren bei einer Firma, die haben ihre Server handgeklöppelt, also virtuelle Maschinen per Hand zusammengeklickt und hatte dann 4 Maschinen nach 3 Tagen. UMASK unterschiedlich, das heißt, auf dem einen Server ist installiert, hat es funktioniert, am nächsten Server ist installiert, ging es nicht. Dann wollte ich lokale User anlegen und dachte mir noch, ja, die werden halt alle so 1000 bis 1005 als ID haben. Nee, der eine hatte 1000, der andere 2000, 2020, 3000. Totaler Quatsch. Die haben totale Panik, dass sie sich selber wegautomatisieren und dafür bleiben aber wichtige Sachen liegen.
Können wir über Rechner mit 2 Netzwerkkarten reden? Eine fürs interne und eine fürs externe Netzwerk?
Nur 2?
Du bestellst 4 Rechner. Bei 3 Rechnern ist die erste Netzwerkkarte das externe und die zweite Netzwerkkarte das interne Interface. Außer bei der 4. Maschine. Da ist es genau umgekehrt.
Wie anders automatisieren? Was?
Da habe ich ja keinen Job mehr. Da automatisiere ich mich ja weg.
Ach so, also der Einwurf ist, man kann nicht automatisieren, weil man erst die anderen Projekte abschließen muss. Genau. Ja, das. Ja, das ist noch mein Lieblingsding. Security ist natürlich geheim. Ich hatte neulich so einen Fall, da ging die CPU ins Unermessliche. Da dachte man, was ist denn auf dieser Scheißkiste los? Dabei lief irgendeine komische SIM-Regel, die halt irgendwie 1 Milliarde Log-Messages wegschreibt und hat den I.O. voll gemacht. Was passiert da? Die haben halt einfach gelockt, immer wenn du Tail machst, wenn du Grab machst, wenn du Python machst, aus Log-Message. Dann habe ich gefragt, naja, kannst du mir mal die Regeln sagen, was darf ich denn ausführen, dass ihr die nicht loggt? Nee, das ist geheim.
Das hast, also, du hast aber auch bei, wenn du einen Arbeitsvertrag unterschreiben willst, so. Ja, und es gelten dann auch noch die Regelungen, die bei uns im Intranet und das sowieso abgelegt sind. So. Kann ich die mal sehen, bevor ich den Arbeitsvertrag unterschreibe? Nö, die sind ja nur für Mitarbeiter.
Also bei diesen Regeln übrigens weiß ich den Pfad, wo sie liegen, aber habe natürlich keinen Zugriff. Also,
ja, natürlich.
Ah, gut.
Ja. Ja, Formulare, also wir hatten ja schon das Thema, eine Änderung geht ja nur an der Konfiguration, geht ja nur mit Jira-Ticket, das dann vom Changeboard freigegeben werden muss. Das Changeboard trifft sich aber maximal, frühestens in einer Woche. Ja, kennen wir auch alle. Also das ist, aber das Unternehmen ist agil, da gibt es Presseaussendungen, wir sind agil und reagieren und TLS-Zertifikatserneuerung hat bei mir mal bei einem Kunden 3 Monate gedauert, weil der...
Das hatte ich einmal, da war der Prozess automatisiert, also wurde mir gesagt, das wird dann automatisiert am Load Balancer ausgerollt. Die Automatisierung war irgendein Typ, der auf einen Knopf gedrückt hat und der war im Urlaub.
Jo, habt ihr, so die klassische Frage, hey, ich installiere bei euch was in der DMZ, habt ihr da eine Web Application Firewall, die vielleicht meinen Traffic irgendwie kaputt machen muss?
Nein.
Warum funktioniert denn das dann nicht? Keine Ahnung. Seid ihr euch sicher, dass ihr keine Waff habt?
Nein. Also mein Curl gibt aber zurück im Header, ihr habt eine.
Also du musst immer alles beweisen. Oder das klassische. Liebes Netzwerkteam, habt ihr am Netzwerk irgendwas geändert?
Nein.
Aber gestern hat es bei mir noch funktioniert. Ich habe mein System nicht einmal gebootet. Ich habe es nicht mal angegriffen. Es funktioniert nicht mehr. Habt ihr irgendwas am Netzwerk geändert?
Nein.
Dann insistierst du, dann machst du eine Eskalation über den Teamleiter, der macht das dann dem nächsten Teamleiter. Schlussendlich kommt dann, wir haben da jetzt uns den Switch noch einmal angesehen, jetzt sollte es wieder funktionieren. Es ist, also, auch mit den Produkten, mit denen wir arbeiten, es ist bei uns immer, du musst ihnen immer beweisen, dass sie Scheiße gebaut haben.
Das hatte ich letztens immer. Mit einer Firewall. Die Firewall-Regel war aktiv, dann musste man wieder ein Ticket aufmachen, weil die Firewall-Regel nicht sieht und dann ist rausgekommen, ja, da gibt es eine extra externe Firewall. Ja, musst beweisen, aber es ist alles gar nicht so schlimm. Wir leben noch, wir machen das seit 30 Jahren, wir haben Spaß dabei, vor allem beim Bier am Abend an der Frostcon vom Samstag, da kommen wir über die ganz schlimmen Geschichten raus. Das heißt, das war nur harmloser Kram da. Und
dann sagen wir damit, vielen Dank, ich hoffe, es war halbwegs unterhaltsam. Haben wir noch Zeit für Fragen?
6 Minuten Fragen.
Also, dass ihr überzieht, war klar, aber nur 10 Minuten, meine Herren, ihr lasst nach.
Nee, wir timen uns auf 15 Uhr, weil deine 15 Minuten Fragen, die ignorieren wir ja immer. Und die durften dazwischendurch reinreden, von daher, das ist ja eigentlich schon Fragen, was? Und
du, da oben ist eine Frage, schon mal drauflaufen.
Lauf mal.
Okay.
Er braucht eh noch ein bisschen Bewegung, also verteilt ja. Die Fragen möglichst
gleichmäßig. Wir haben doch keine Zeit.
Ich habe keine Frage in dem Sinne, ich möchte es aber nur bestätigen, was ich da sehe. Ich arbeite jetzt seit 3 Jahren in einem großen Konzern mit 7.500 Mitarbeitern und ich habe aus Versehen einen großen Security-Incident ausgelöst, indem ich eine Recherche von Gruppenmitgliedern in AD-Gruppen gemacht habe. Und da war in einer Auflistung von 4 Benutzerkonten auch der Domain-Administrator dazwischen und dann stand auf einmal alles und es musste geklärt werden, warum ich denn nachgeguckt habe, welche Rechte der Domain-Administrator hat.
Ich hatte es vor Jahren mal, da war ich beim Kunden und ich habe die Software auf so einer externen Platte dabei gehabt. Und dann habe ich das an dem Rechner angesteckt und ich mache nebenbei ja so ein bisschen Security-Analysen und habe dummerweise die Platte abends an dem Rechner vergessen. Und als ich am nächsten Morgen zu dem Schreibtisch kam, stand so federn der Security Officer vor diesem Tisch, weil der Virenscanner auf der Platte natürlich ungefähr 2.500 Hits hatte mit irgendwelchen Reds. Und konnte man aber erklären.
Dann freue dich, dass die Platte im Anschluss nicht verkryptet war.
Ja, hatte ich
jedes
Glück.
Jedes ist mir an einer einem großen deutschen oder öffentlich-rechtlichen IT-Dienstleister in norddeutschen Bundesländern passiert.
Das sind die, wo die beim Abitur Aufgaben runterladen, schon DDoS haben, oder? Nein, wir sind ja in NRW, das ist ja
hier. Ich sehe schon, wir sollten vielleicht bei der nächsten Frostcon so einen Sys-Admin-Nightmares machen, wo wir einfach ohne Recording so mal Horror-Stories austauschen. Ich glaube, da käme auch was zusammen.
Das kann man ja so als ein Tagesworkshop machen, so wie der Ansible-Kurs, dass man einfach
mit
sagt...
Mit Alkoholausschank, Junkbar hier so, ne?
Genau. AA ist ja auch das richtige Wort dann für die Beverages.
Ja, also, ansonsten... Wir hätten noch 4 Minuten, bevor wir den Saal verlassen müssen. Möchte jemand noch Weisheiten loswerden?
Also...
Das hört man nicht.
Hört man mich? Test. Jetzt, ich habe noch eine Anekdote bezüglich, wie man denn im Enterprise-Umfeld das System ausdribbeln kann. Und zwar war ich halt auch mal in einem deutschen Enterprise-Unternehmen und da gab es dann keine Scrum Master, sondern einen Projektmanager. Die wollten dann Firewall-Regeln, wie ihr habt, auch durchgedrückt bekommen. Nicht in 2 Wochen warten, sondern eher weil sofort. Ja, die kamen dann zu den...
Bestechung funktioniert immer. Also früher in Österreich bei der Post, wenn du mit einem Kasten Bier zum Bautrupp gegangen bist, hast du auf einmal einen Telefonanschluss bekommen. Das funktioniert in Enterprise IT auch. Wichtigste Person, Vorstandssekretärin oder Vorstandsassistentin. Ja. Wenn die was brauchen, das bekommen sie immer ohne Rückfrage sofort.
Deswegen hast du aber Waffeln dabei.
Ja, das Mannerschnitten. Bestechung funktioniert.
Na, passt.
Ist ja nicht Bestechung, Motivation.
Ja, logisch.
Extrinsische Motivation.
Nur eine kleine Anmerkung, Stöpsi. Du willst dich gut anlehnen. Ansible ist jetzt 12 Jahre alt.
Danke.
Dankeschön. Ja.
Also ich habe meinen ersten Ansible-Vortrag in Wien gehalten, müsste jetzt aber nachschauen, wann das war. Das kann so 17, 18 gewesen sein. Und da habe ich schon 2, 3 Jahre im Einsatz gehabt. Ja. Und danke fürs Recherchieren. Ja, dann, da oben ist noch eine Frage. Hat er noch Zeit?
Wenn der Herald schnell genug ist.
Ja, er wollte ja für eine Radeltour trainieren, von daher. Hast du ein Pulsmesser dran eigentlich, dass da nichts passiert?
Vielen Dank für euren Vortrag. Falls du mal diese Benefits wie Kaffee, Obstkorb und so nicht haben willst, dann geh einfach zu einem öffentlichen Dienst der Länder. Da ist es nämlich verboten, sowas anzubieten.
Da war ich schon in den 2000ern und da will ich nicht wieder hin.
Das stimmt nicht unbedingt. Bei uns gibt es einmal im Jahr den Obstkorb, weil es so wild hat, man sich dagegen beschützt.
Ah, okay.
Den Rest des Jahres allerdings nicht.
Ich also, bisher nicht sagen. Kollege sagt, einmal im Jahr gibt es einen Obstkorb als Grippeschutz. Mag sein.
Da kommt von der Seite das Frostcon-Inventar rein. Ich glaube, wir sollten dann langsam die Bühne räumen.
Die sind älter als wir, die sind Inventar.
Also,
nein, vielen
herzliches
Dank.
Dankeschön. Gut, dass die Sitzreihen so eng sind, ansonsten hätten wir zum Teil auf dem Boden gelegen. Kugeln verlachen. Vielen Dank. Viel Spaß.
Danke.